Wir sind stehen geblieben in 1. Mose 6 im Zusammenhang mit der Ankündigung der Sintflut. Noch ein Detail zu diesem Durchbrechen der Schöpfungsordnung. Wir lesen in 1. Mose 6, Vers 2, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie irgend erwählten. Dieser Ausdruck, sie nahmen sich zu Frauen, heißt, sie heirateten sie. Die haben also den Ehebund geschlossen. Aber das ändert überhaupt nichts an der Illegalität. Man kann, das lehrt uns diese Stelle, man kann das Widernatürliche, das, was gegen Gottes Schöpfungsordnung geht, kann man nicht durch eine eingetragene Partnerschaft oder eine Homo-Ehe-Schließung legalisieren. Aber das versuchen viele in der heutigen Zeit, weil sie im tiefsten wissen, dass es vor Gott illegal ist, ein Unrecht ist, was sie tun. Und so kommt das. Aber in dieser Stelle sehen wir, das haben auch diese Engel so gemacht, aber das hat sie nicht irgendwie verschont vor dem unmittelbaren Gericht Gottes. Sie wurden gebunden in der Finsternis mit Ketten. Ja, dann haben wir gesehen, Gott weist Noah den Ausweg aus dem Gericht über die Arche. Und so finden wir in der Arche ein wunderbares Bild, ein Hinweis auf den kommenden Erlöser. Noah, seine Familie und von allen Tierarten Exemplare sollten in die Arche gehen und so vor dem Gericht Gottes verschont werden. Es gab eine Tür, durch die musste man hineingehen. Wir lesen in Kapitel 7, Vers 1, und der Herr sprach zu Noah, gehe in die Arche, du und dein ganzes Haus. Sie gehen in die Arche und schließlich hat Gott die Türe verschlossen. Kapitel 7, Vers 16 am Schluss, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und so haben wir hier ein wunderbares Bild von dem Herrn Jesus, der die Antwort ist auf die Frage, wie kann ich vor Gottes Gericht errettet werden? Wie der Kerkermeister in Philippi, ihr Männer, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Und sie haben ihm erklärt, die einzige Tür ist, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Also, die ganze Menschheit stand unter dem Urteil Gottes. Das gilt für alle späteren Zeiten auch. Römer 3, Vers 23 sagt, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber dann geht es weiter und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und so gab es einen Ausweg, die Arche, ein Bild von Jesus Christus. Es gab eine Tür, durch die man eingehen musste. Und der Herr Jesus sagt ja in Johannes 10, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Und so alle, die da hineingingen, wurden gerettet. Aber es ist so, das Gericht Gottes kam und traf die Arche. Das Wasser der Sintflut traf die Arche. Und so ist der Herr Jesus eben in das Gericht Gottes gegangen, in den 3 Stunden der Finsternis, als er der Sündenträger wurde, da hat Gott ihn geschlagen. Wie wir lesen in Jesaja 53, 10, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Zacharja 13, Schwert, erwache, wieder mein Hirten, wieder den Mann, der mein Genosse ist. Und so kam das Gericht über die Arche, wie das Gericht am Kreuz über den Herrn Jesus kam. Das Ganze wird noch eindrücklicher, wenn wir bedenken, dass Gott sagte in 6, Vers 14, mache dir eine Arche von Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Das hier mit Harz übersetzte Wort Kopher im Hebräischen bedeutet Harz, aber auch Sühnung. Das gleiche Wort in Hiob 33, Vers 24 bedeutet Sühnung, wo der Messias sagt, ich habe eine Sühnung gefunden. Woher kommt das? Nun, die Wurzel des Wortes kafar heißt bestreichen. Und so ist es ganz naheliegend, eben das Harz ist ein Mittel, dass man auf das Holz strich, um die Arche wasserdicht zu machen. Aber der Gedanke der Sühnung ist eben der, ein Stellvertreter bedeckt den Schuldigen und wird selber von dem Gericht Gottes getroffen. Das ist Sühnung. Das Dazwischentreten unter dem Zorn Gottes, aber so, dass der Schuldige eben bedeckt wird. Das erklärt, warum eben Kofar sowohl Harz als auch Sühnung bedeuten kann. Der Sünder wird vor dem Zorn Gottes zugedeckt. Das Gericht trifft daher nicht den Schuldigen, sondern den, der schützend dazwischen tritt. Und so lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 2 von Jesus Christus, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und noch mehr, Gott hat die Türe geschlossen. In Hiob 12, Vers 13 lesen wir, wenn Gott schließt, wer kann öffnen? Sobald sie in der Arche waren und Gott geschlossen hatte, konnten zwar einerseits die Leute von draußen nicht mehr hineinkommen. Die Gnadenzeit war vorüber. Es gibt ein zu spät. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch und dann auch später im Gleichnis der 10 Jungfrauen, Matthäus 25, sehen wir, es gibt ein zu spät, die 5 Törichten kamen zu spät und wurden nicht mehr eingelassen durch die Tür. Und so auch hier. Aber eben andererseits, diejenigen, die drin waren, konnten auch nicht mehr hinausgehen. Und so sehen wir, dass die Rettung Gottes definitiv ist. Man ist errettet oder nicht errettet. Man kann nicht errettet sein und plötzlich nicht mehr errettet. Und wir sehen, das ganze Gericht Gottes kam über die Arche. Und diejenigen, die drin waren, die waren gewissermaßen in Christus. Ja, die Erlösten werden bezeichnet als Menschen, die in Christus sind, so wie die Menschen in der Arche waren. Und wir lesen in Römer 8, Vers 1, also ist nun keinerlei Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Da haben wir die Parallele. In Kapitel 8 landet die Arche schließlich auf dem Gebirge Ararat. 8, Vers 4. Und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Übrigens wieder ein Wortspiel mit dem Namen Noach. Ja, Ruhe. Und hier, die Arche ruht auf dem Gebirge Ararat. Das Gericht ist vorbei. Und so ist eigentlich diese Landung auf dem Ararat ein Bild der Auferstehung Christi. Er ging durch das Gericht Gottes hindurch, hat alles vollendet und dann das Ruhen auf dem Gebirge Ararat entspricht der Auferstehung des Herrn Jesus. Und tatsächlich, das ist der Auferstehungstag im Neuen Testament, der 17.7. Nicht wahr? Später, als Gott Israel aus Ägypten führte, sagt er in 2. Mose 12, dieser Monat soll euch der erste der Monate sein. Und von da an wurde der bis dahin siebte Monat, wurde zum ersten Monat. Und so hat Israel von da an eigentlich zwei Kalender gehabt. Das Neujahr wird immer noch im Herbst gefeiert, Rosh Hashanah, das Fest des Posaunenhalls. Und das entspricht eben der alten Zählung ab der Schöpfung. Also die Welt wurde im Herbst erschaffen. Ja, das kann man so sagen, im Monat Tischri. Und so war dann eben der Monat Nissan im Frühjahr, war der siebte Monat, aber der wird dann eben zum ersten Monat ab dem Auszug aus Ägypten. Und der Herr Jesus wurde am Passafest gekreuzigt, das war der 15. Nissan. Am 14. wurden die Lämmer geschlachtet am Nachmittag und dann am Abend, als der neue Tag begann, im Judentum ab ungefähr 6 Uhr, war der 15. Nissan. Der Herr hat an diesem Abend, diesem Vorabend, das Passa mit den Jüngern gegessen Und am gleichen Tag, am Freitag, wurde er gekreuzigt. Und dann 15., 16., 17., da ist der Herr auferstanden. Das ist genau dieses Datum. Wunderbar, diese Parallelen mit dem Alten Testament. Dann verging aber noch einige Zeit, bis das Wasser genügend zurückgegangen war und Noah und alle, die in der Arche waren, aussteigen konnten. Übrigens, wie ist das Wasser weggegangen? Ja gut, ich habe auch nichts gesagt, woher das Wasser gekommen ist. Wir wissen, 40 Tage und 40 Nächte hat es geregnet. Aber es ist so, wenn die ganze Atmosphäre ausregnen würde heute, könnte man die Erde nur einige Zentimeter, wenn sie ganz gleichmäßig wäre, bedecken. Aber das Wasser kam eben nicht nur von oben, sondern auch von unten. Wir lesen ja in Kapitel 7 davon, dass die Tiefen, die Quellen der Tiefe sich geöffnet haben. Kapitel 7, Vers 11. An diesem Tag brachen auf alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels taten sich auf. Das Wasser kam von unten. Heute wissen wir, dass es ja auch riesige Reservoirs gibt von Wasser, unterozeanisch. Und diese unterozeanischen Quellen sind damals aufgebrochen, natürlich durch massiven Vulkanismus weltweit. Da ist also der Ozeanboden aufgerissen worden und diese Massen sind ausgestoßen. Übrigens, aus diesen unterseeischen Reservoirs kommen auch heute noch jährlich viele Kubikkilometer Wasser in die Ozeane neu. Das sind diese Quellen der Tiefe, die auch in Hiob erwähnt werden. Nun, aber die sind damals eben massiv aufgebrochen und so kam das Wasser eben als unvorstellbare Tsunamis von den Ozeanen her über das Festland und so wurde die ganze Erde überflutet. Die gesamte Wassermenge, die es heute auf der Erde gibt, würde reichen, um die Erde, wenn sie schön ausgeglichen wäre, also wenn der Himalaya ein bisschen tiefer wäre und das Tote Meer ein bisschen höher und so weiter, würde die Erde, Tote Meer ist ja minus 400, der tiefste Ort der Welt, dann würde die Erde gegen 3 Kilometer bedeckt sein. Daraus können wir schlussfolgernd ziehen, dass die Berge vor der Sintflut nicht höher waren als 3 Kilometer, denn sie wurden alle bedeckt. Aber jetzt, wie ging das Wasser zurück? Man hat ja nirgends irgendwo einen Ort mit einem großen Stöpsel entdeckt, ja? Wie man der Badewanne ziehen könnte. Nein, aber die Erklärung wird gegeben im Psalm 104. Es ist grandios. Da wird uns auch erklärt, wie die Berge entstanden sind. Ich weiß, das wusste man in früherer Zeit nicht. Das ist eine neuere wissenschaftliche Entdeckung. Im Koran wird gesagt, dass Allah die Berge auf das Festland geworfen hätte, um der Erdkruste Stabilität zu geben. Aber in Psalm 104 lesen wir etwas anderes. Da geht es in Psalm 104, Vers 6 um die Sintflut. Mit der Tiefe hattest du sie, die Erde, bedeckt. Wie mit einem Gewande, die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie, vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten werden. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Vers 9 macht klar, dass es hier um die Sintflut geht. Denn schon mal war die Erde vollständig bedeckt, nämlich in der Zeit des ersten, zweiten und zu Beginn des dritten Schöpfungstages. Und dann kam ja das Festland herauf. In der Sintflut wurde dieses Festland wieder überspült und dann hat Gott eine Grenze gesetzt, nie mehr soll eine völlige Überspülung des Festlandes stattfinden. Aber wie ging das? Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler. Also genau wie man das in der Schule gelernt hat mit der Verschiebung der Platten, also die Plattentektonik, da drückt es von Süden gegen Norden und so wurden unsere Schweizer Alpen aufgefaltet. Unter anderem, ja. Ihr habt ja in Deutschland auch noch ein bisschen von den Alpen. Und noch einige andere Nationen haben auch was davon bekommen. Und im, zum Beispiel im Indischen Ozean sieht man noch die Schiebespuren, wie zum Beispiel das Himalaya-Gebirge aufgefaltet wurde. Das kann man ganz schön sehen, durch Auffaltung. Einfach, was wir vergessen können aus der Schule, das sind die Zeitangaben. Das Ganze geschah nicht in Millionen von Jahren, sondern katastrophisch im Zusammenhang mit der Sintflut. Und eben durch das Aufschieben von Gebirgen und das tiefere Absenken des Ozeanbodens, zum Beispiel westlich von Südamerika, da geht das Meer ganz steil runter, bis etwa auf minus 7000 Meter. Und so konnte das Wasser untergebracht werden. Der tiefste Punkt, das muss man ja wissen, wenn man Micha 7 liest, von den Sünden in die Tiefen des Meeres wirst du sie werfen. Der tiefste Punkt ist der Marianne-Graben mit über 11.000 Meter. Da kommt nichts mehr hoch. Das ist definitiv. Ja gut, aber so wurde das Wasser eben verteilt, damit das Festland wieder trocken werden konnte. Früher hat man unter Schöpfungsforschern die Theorie erwägt, dass die Wasser oberhalb der Ausdehnung beim zweiten Schöpfungstag nicht die Wolken gewesen wären, sondern eine Dunsthülle. Ich habe das im Skript auch noch erwähnt, aber man hat sich allgemein unter Schöpfungsforschern davon distanziert. Es gibt physikalische Probleme, die unlösbar sind. Also das muss man vergessen. Aber die Fenster des Himmels sind effektiv das völlige Ausregnen der Wasser, eben oberhalb der Atmosphäre, aber der natürlichen Wolken. Gut, jetzt haben wir gesehen, Noah, gerettet, geht aus der Arche und alle, die in der Arche waren. Übrigens, von allen Tierarten wurden Exemplare mitgenommen. Von reinen und unreinen Tieren. Von den reinen wurden mehr mitgenommen, insgesamt 7 Exemplare, 3 Pärchen und eins dazu für die Opfer Noahs danach. Aber bei den unreinen immer ein Pärchen. Wovon ist das ein Bild? Nun, in der Bildersprache der Bibel ist so kohärent. In Apostelgeschichte 10 wird Petrus berufen, in das Haus von Cornelius zu gehen und den Heiden das Evangelium vorzustellen. Und da bekommt er doch diese Vision aus dem Himmel. Da sieht er unreine Tiere, die soll er schlachten und essen. Er sagt, nein, ich habe nie etwas Unreines, was nicht koscher ist, gegessen. Und Gott sagt, mache du das nicht unrein, was Gott gereinigt hat. Und damit wollte er deutlich machen, die unreinen Tiere sind ein Bild der unreinen Heiden, die ohne das Wort Gottes in ihren eigenen Fantasien und in ihren eigenen Lüsten gelebt haben. Aber jetzt kommt eine Wende mit der Weltmission. Und so werden also diese unreinen Tiere, die Gott reinigt, werden die Heiden vorgestellt. Und dann ist natürlich automatisch klar, die reinen Tiere, die sind ein Bild von dem Volk Israel, von dem auserwählten Volk. Und so wird uns hier bereits vorgeschattet, dass Gott aus allen Völkern Menschen retten will. Es gibt keine Allversöhnung. Das ist und bleibt eine schwerwiegende Irrlehre. Die müssen wir weiterhin brandmarken als solche. Aber wir lesen dagegen in Offenbarung 6, Vers 9, da singen die Erlösten im Himmel und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, du, das Lamm Gottes, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Also hier wird gezeigt, es gibt eine Rettung von Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und das ist so wunderbar. Nationen gibt es so ungefähr 200 weltweit. Die sind alle heute mit dem Evangelium erreicht worden, so wie das der Herr Jesus in Matthäus 24 sagt, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, allen Nationen zu einem Zeugnis. Aber hier wird noch weiter erklärt, dass auch Menschen gerettet werden aus jedem Stamm, aus jeder Sprache. Heute zählt man etwa 6.900 Sprachen, ohne die Dialekte zu zählen. Sprache, Volk und Nation. Völker zählt man etwa 10.000. Es gibt eben viele Völker zusammen, die bilden eine Nation, wie zum Beispiel Russland oder Indien. Das sind diese Tierarten aus allen Arten, die in die Arche gekommen sind. So haben wir also hier ein ganz wunderbares Bild der Erlösung durch den Herrn Jesus und dieser sicheren Erlösung. Wenn jemand wiedergeboren ist, dann ist er wiedergeboren in Ewigkeit und nicht für eine Zeit. Natürlich können wir uns täuschen und meinen, jemand sei wiedergeboren. Wenn mich jemand fragt, glaubst du, dass ein Gläubiger verloren gehen kann? Dann sage ich ganz klar, ja. Glaubst du, dass ein Christ verloren gehen kann? Ja, absolut. Glaubst du, dass ein Kind Gottes verloren gehen kann? Nein. Ein Auserwählter? Nein. Ein Wiedergeborener? Nein. Man könnte weiterfahren. Glaubst du, dass eine Jungfrau verloren gehen kann? Ja, die fünf Törichten. Glaubst du, dass ein Knecht Gottes verloren gehen kann? Ja, der böse Knecht in Matthäus 25. Es gibt liberale Theologen, die betrachten sich als Diener Gottes. Sie sind keine Diener Gottes. Im wirklichen Sinn des Wortes, aber sie sind böse Knechte. Das müssen wir unterscheiden. Und der Herr Jesus sagt im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, dass einiges fällt auf das Steinige. Das sind die, die das Wort Gottes mit Freuden aufnehmen. Und sie glauben für eine Zeit. Das sind Gläubige. Aber dann, wenn dann Schwierigkeiten kommen, fallen sie ab. Es kommt nicht zur Frucht. Nur das, was auf die gute Erde gesät sind, das sind die wirklich Wiedergeborenen. Und so wird uns auch in 1. Petrus 1, Vers 5 gelehrt. Da geht es im Zusammenhang ausdrücklich um Wiedergeborene. Da sagt Petrus, die ihr durch Gottes Macht bewahrt werdet, bis in die letzte Zeit. Also Gott gibt den Wiedergeborenen die Macht, die Kraft des Beharrens, dass sie festhalten können bis zum Schluss. Aber nicht, weil sie festhalten, werden sie am Schluss gerettet, sondern Gott gibt den Wiedergeborenen die Kraft des Beharrens bis zum Ende. Und so haben wir hier ein sehr mutmachendes Bild in der Rettung durch die Sintflut. Am Schluss, Kapitel 8, Vers 20, baut Noah einen Altar. Er opfert von allem reinen Vieh und Gevögel auf dem Altar. Und dann lesen wir, und der Herr roch den lieblichen Geruch. Oder wörtlich, den Geruch der Beruhigung. Und auch das ist wieder im Hebräischen eine Anspielung auf den Namen Noah. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Und später im Vers, und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Nicht mehr schlagen. Also ist keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist der Mensch in Christus. Diese Position ist fest. Und dann kommt in Kapitel 9 ein neuer Bund. Ein neues Zeitalter und es beginnt so, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllet die Erde. Wieder beginnt das Zeitalter mit einem Bund und mit Segen. Hier wird aus dem Bund von Noah wird hinübergenommen, diese Statute, seid fruchtbar und mehret euch, das gilt auch weiterhin. Dieser Bund in Kapitel 9 wird gemacht mit Noah und seinen Söhnen, mit allen lebendigen Wesen, mit der ganzen, ausdrücklich mit der ganzen Erde. Und er ist gültig, solange die Erde besteht. Und Gott ändert den Speisezettel. In 1. Mose 1 am Schluss hat Gott Adam und Eva in Verbindung mit dem Adamsbund nur pflanzliche Nahrung angewiesen. Also vorsintflutlich war vegetarische Ernährung angesagt. Aber nachsintflutlich führt Gott den Fleischgenuss ein. Und er sagt, Vers 3, alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein, wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blute, sollt ihr nicht essen. Also Gott fordert, Gott gibt, ihr dürft alles Fleisch essen, aber das Blut dürft ihr nicht essen als Genussmittel. Das heißt, die Tiere müssen geschlachtet werden und bei der Schlachtung muss das Blut abfließen. Natürlich bleibt immer Restblut, denn in den feinen Kapillaren da bleibt immer Restblut. Und auch wenn man koscher in Israel ein Steak isst, natürlich findet man da auch Blutüberreste. Es geht nicht darum, es geht darum, dass beim Schlachten das Blut abfließt und nicht als Nahrungsmittel wieder aufgenommen wird. Und darum kann man sagen, Blutwurst ist absolut unbiblisch. Gut, wenn man sagt, das ist Altes Testament. Halt, der Bund mit Noah gilt, solange die Erde besteht. Und darum wird in Apostelgeschichte 15 auf dieser Besprechung der Apostel und Ältesten in Jerusalem wird gesagt, diese notwendigen Stücke sollen die Gläubigen aus den Heiden einhalten. Und dann wird unter anderem gesagt, sie sollen sich enthalten von dem Blute. Da greifen sie eben nicht auf den Bund vom Sinai zurück, sondern auf den Bund mit Noah. Also die Nichtjuden stehen unter den noachitischen Geboten. Unter den Geboten, die Gott Noah gegeben hat. Und warum? Das ist wieder das gleiche Prinzip. Gott hat auch alle Bäume gegeben zur Speise, aber als Gehorsamstest einer war ausgenommen. Der Baum der Erkenntnis. Und jetzt wieder, Gott gibt alles Fleisch, aber das Blut ist ausgenommen. Das ist ein Gehorsamstest. Aber noch mehr, damit soll auch ausgedrückt werden, wir sind uns bewusst, das Blut, das ist der Inbegriff des Lebens. Ich glaube, wenn man das Blut von meinem Körper trennt, dann bin ich tot. Das ist einfach so. Das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Und indem wir das Blut abfließen lassen beim Schlachten, ob das jetzt eben durch Schächten geht, indem man sofort die Halsschlagadern öffnet oder mit dem Bolzen und dann die Halsschlagadern öffnet, das ist nicht das Wesentliche. Aber damit drücken wir aus, wir wissen, dass Gott der Urheber des Lebens ist. Wir haben kein Recht, irgendwelches Leben zu nehmen. Aber im Fall der Tiere hat Gott uns erlaubt, das Leben zu nehmen, um uns davon zu ernähren. Und drittens sollte dadurch eben auch die Belehrung eingepflanzt werden, ich lebe, weil ein anderer gestorben ist. Und viertens, indem man aus dem Blut nicht etwas Alltägliches machte, sollte damit klar gemacht werden, das Blut ist etwas Spezielles, weil Gott in seinem Plan vorgesehen hat, uns Menschen zu retten durch das Blut seines menschgewordenen Sohnes. Und es gibt nur auf diesem Weg Erlösung. Ja, und als Zeichen hat Gott dann den Regenbogen eingesetzt, der immer wieder die Menschen daran erinnern soll, dass Gott seinen Abmachungen treu ist. Übrigens, Gott setzt auch die Regierung ein, denn er sagt etwas ganz Neues in Vers 5, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden, denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Also Gott sagt hier, wenn jemand zum Mörder wird, ist es jetzt anders als im Zeitalter zuvor. Gott hatte Kain verschont vor der gerechten Strafe. Aber von jetzt an soll der Mörder sterben. Aber es könnte ja sein, dass Gott eben eingreift mit seinem direkten Gericht. Und Gott sagt, nein, ich möchte eine indirekte Regierung. Durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Das heißt, Gott setzt Menschen über andere Menschen als Regierungen ein. Wir werden dann gleich sehen, das beginnt dann auch mit Babel und der Herrschaft von Nimrod. Das war der erste große Herrscher nach der Sintflut. Und so beginnt hier die Geschichte der Regierungen der unter den Menschen. Und Paulus nimmt das wieder auf in Römer 13 und erklärt, dass jede Regierung von Gott verordnet ist. Also die Regierung ist nicht irgendwie eine menschliche Erfindung, so wie das die Marxisten uns beibringen wollten. Zuerst war glückliche Anarchie und dann kam der Gesellschaftsvertrag und ihr kennt ja diese Märchen aus der Schule zur Genüge, muss ich nicht alles nachspielen. Und hier wird klar gemacht, auch eben was Regierung anbetrifft, es ist eine Verordnung von Gott. Und darum erklärt Paulus in Römer 13, obwohl damals dieser schreckliche Mann, Kaiser Nero, an der Macht war, jede Regierung ist von Gott verordnet und wir müssen ihr Gehorsam leisten. Sie besitzt das Schwert. Sie trägt das Schwert nicht umsonst. Und das wissen wir alle, dass das Schwert nicht da ist, um unter den Armen zu kitzeln. Das ist eben die Schwertgewalt, die Gott der Regierung gegeben hat, aber nicht der Gemeinde. Und das im Zusammenhang mit Golfkrieg und so weiter, da wurde so viel Unsinn geredet in der Öffentlichkeit zu diesem Thema, ja, Bush und Christentum und Krieg und. Nein, Amerika als Regierung hat das Schwert. Aber natürlich, wenn das Schwert falsch eingesetzt wird, wird Gott jede Regierung zur Rechenschaft ziehen. Das ist klar und das wird an anderen Stellen sehr deutlich beschrieben. Aber grundsätzlich hat die Regierung die Schwertgewalt, aber nicht die Christen. Als Christen, als Gemeinde. Und darum sagt der Apostel Paulus in Epheser 6, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die geistlichen Mächte der Bosheit. Also diese Dinge müssen wir unterscheiden, aber dann kommen wir eben nicht zu dieser verrückten Idee, dass man sagen würde, eigentlich sollte man die Bergpredigt auf die ideale Regierung übertragen. Das stimmt nicht. Die Bergpredigt ist da, um Jüngern Jesu zu zeigen, wie sie im zivilen Leben leben sollen. Als solche, die eben nicht vergelten, die ein Zeugnis sind durch ihre Treue und ihre Feindesliebe, aber die Regierung muss den Bösen bestrafen, sonst hätten wir Anarchie. Und das wäre dann eben nicht eine Vorstufe auf ein marxistisches Paradies, sondern eben das wäre der Untergang. Wir sehen aber, wie gleich nach diesem Bundesschluss auch der Niedergang kam. Noah wird ein Weinbauer und er betrinkt sich. Im Rausch entblößt er sich in unwürdiger Art und Weise. 18 bis 21 in Kapitel 9. Und dann Vers 22. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen rücklings und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Und ihre Angesichter waren abgewandt und sie sahen die Blöße ihres Vaters nicht. Und Noah erwachte von seinem Wein und er erfuhr, was sein jüngster Sohn ihm getan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Weit mache es Gott dem Japhet. Und er wohne in den Zelten Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Wir sehen also hier, wie die älteren Brüder von Ham in einer würdigen Weise mit ihrem Vater umgehen. Ham hat allen Respekt und alle Achtung vor dem Vater, der falsch gehandelt hatte, verloren. Und sie decken die Blöße zu. Und für sie war es klar, wir schauen unsere Eltern nicht entblößt an. Gott will diese Distanz auch in der Familie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich manche, die vielleicht keinen christlichen Hintergrund hatten in der Erziehung, die waren sich gewöhnt, dass man das je nachdem in Familien ganz anders handhabt. Aber das ist ein Schutz, den Gott gegeben hat. Die Familie soll ein Ort sein, der völlig entsexualisiert ist. In den Beziehungen untereinander. Und darum kann ein Bruder und eine Schwester ganz, ganz normal miteinander umgehen. Und da ist überhaupt kein Anflug von anderen Gedanken dabei. Das ist das Schöne in der Familie, dieser natürliche Umgang. Und das müssen wir eben erhalten und stärken. Und wir sehen eben auch, wie wichtig das ist. Zum Beispiel in der Schweiz gab es vor einiger Zeit einen Mann, ein verrückter Mann, es gibt es eben in der Schweiz, der hatte eine Adoptivtochter und wollte die heiraten. Und das Gericht in der Schweiz hat ganz klar entschieden, das geht nicht, wird nicht akzeptiert. Das war nicht seine Tochter, ja. Aber Adoptivtochter, und sie sagte, nein, die Familie, und das ist eine interessante Begründung, die Familie muss ein entsexualisierter Ort sein. Das ist so gesund, dass es richtig wohltuend in einer kaputten Zeit, wo alles so verdreht wird. Das haben die Richter so schön herausgearbeitet. Und das lernen wir auch aus dieser Geschichte. Aber eben Ham hat seinen Vater so verlacht, und dann kam dieser prophetische Ausspruch von Noah. Und er sagt übrigens nicht, verflucht sei Ham. Von Ham stammt ja auch, wie wir gleich sehen werden, Kusch ab. Von Kusch stammen die Schwarzafrikaner ab. Und so oft wurde das verbreitet, ja, die Schwarzen seien eben unter dem Fluch wegen Ham, und darum sollten die Sklavendienste leisten in Amerika. Das war alles eigentlich im Plan Gottes. Das ist überhaupt nicht wahr. Der Fluch trifft den Sohn Hams, und zwar eben nicht Kusch, sondern Kanaan, von dem die Kanaaniter abstammten, die übrigens ganz besonders in sexueller Hinsicht völlig pervers wurden, wie wir später in den Mosebüchern erfahren. Also über Kanaan kam der Fluch, und er sollte ein Knecht sein von Sem. Und so kennen wir zum Beispiel die Geschichte aus Josua, wie die Gibeoniter zu Knechten wurden für das Volk Israel. Das ist eine Teilerfüllung. Aber natürlich können wir sagen, über Sem kam ein spezieller Segen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Und damit wird angedeutet, dass über diese Linie geht die Segenslinie. Und tatsächlich über die Linie von Sem, über die Generationen, die in Kapitel 11 beschrieben werden, geht es dann bis auf Abraham und von Abraham bis auf den Erlöser, den Messias, den Samen der Frau. Also da wird Sem schon als die auserwählte Linie angedeutet. Und dann heißt es weiter von Japhet, weit mache es Gott dem Japhet. Japhet heißt eben weit, weit ausgedehnt. Das ist wieder ein Wortspiel. Weit mache es Gott dem Weit. Und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. In Kapitel 10 finden wir dann die Völkertafel. Da werden die Söhne Noahs aufgelistet. Sem, Ham und Japhet und ihre Nachkommen. Insgesamt finden wir hier 70 Namen. Man nennt das die sogenannte Völkertafel. Dieses Dokument ist absolut einzigartig in der Weltliteratur und von einer umwerfenden Präzision. Also hier wird erklärt anhand dieser 70 Namen, woher die gesamte Menschheit herkommt. Und da wird erwähnt, die Söhne Japhets, Gomer und Magog und Madai und Javan und Tubal und Mesech und Tiras, Kapitel 10, Vers 2. Gomer ist übrigens der Stammvater der Germanen und Kelten. Magog ist ein Vorfahre eines Teils der Russen. Madai ist der Stammvater der Meder, zum Beispiel auch der Kurden. Denn die Kurden sind ja überzeugt, dass sie von den alten Medern abstammen. Javan ist ganz einfach. Im Hebräischen ist auch heute noch Javan der Name für Griechenland. Also das ist der Name für das Land, das heute pleite ist. Aber in der Geschichte auch andere Epochen gekannt hat. Und so könnte man eben weitergehen. Da wird erklärt, woher die Menschen kommen. Es wird gezeigt, dass die ganze Menschheit eben auf Noah zurückgeht. Und jetzt könnte jemand sagen, also das ist doch ein Märchen. Das wäre ja nach strenger biblischer Chronologie, sagen wir so, vor rund 4.500 Jahren gewesen. Da müsste also von einer Familie mit 8 Personen, Noah, seine drei Söhne und ihre Frauen, 8 Personen, der müsste die ganze Menschheit von heute 6,5 Milliarden abstammen. Das geht doch nicht. Das ist wie so eine gefühlsmäßige Meinung. Aber man kann ja Bevölkerungsstatistik, kann man mathematisch sehr schön berechnen. Ich liebe das, wenn man das so ein bisschen konkret anschaut. Ich habe dazu eine Bemerkung gemacht auf Seite 10, Bevölkerungsstatistik. Also zu dieser Vermehrung von 8 auf 6 Milliarden Menschen es ist so, die heutige Wachstumsrate in der Welt, die ist, obwohl es ja 2 Weltkriege gab mit insgesamt etwa 90 Millionen Toten, trotz der spanischen Grippe 1919 mit 50 bis 100 Millionen Toten, trotz AIDS mit Abermillionen Toten, trotz der kommunistischen Verfolgungen mit Dutzenden von Millionen Toten und so weiter. Trotzdem, diese Wachstumsrate im 20. Jahrhundert würde dazu führen, dass etwa in 1500 Jahren man von 8 Menschen auf 6,5 Milliarden käme. Das geht viel schneller. Ich habe mal irgendwo in Deutschland einen Vortrag gehabt, und dann kam ein Mann zu mir mit seiner Frau und hat mir erklärt, sie haben 10 Kinder. Und die Frau kommt schon aus einer Familie mit 10 Kindern. Und dann sagt der Mann mir stolz, er hätte berechnet, wenn alle mitmachen würden, in etwa 300 Jahren wären sie 1 Milliarde. Das funktioniert, das geht effektiv sehr schnell. So zwischendurch gesagt, das wäre zum Beispiel auch eine Lösung des Islamisierungsproblems in Europa. Ja, dann wäre das gleich erledigt, ja? Ja gut, ich will einfach zeigen, das geht alles sehr schnell. Aber jetzt haben die Evolutionisten ein Riesenproblem. Die glauben, es gäbe den Menschen seit 2 Millionen Jahren. Das würde also bedeuten, es gab 2 Millionen Jahre praktisch ein Nullwachstum und dann ging es plötzlich normal hinauf. Das ist absolut unakzeptabel. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber in den Steinzeiten waren die Menschen schlecht ernährt, große Kindersterblichkeit und so weiter. Ja, aufgrund der Ausgrabungen von Menschen aus der Steinzeit wissen wir, dass die sehr groß gewachsen waren. Die waren sogar sehr gut ernährt, hatten eine sehr gute Fleischernährung, oder Mammut und so, das ist echt toll. Also ich habe noch nie gehabt, aber... Das ist alles also überhaupt nicht wahr. Und da muss man also staunen, warum gibt es eigentlich nur 6 Milliarden Menschen heute? Und die müssten also glauben, dass 40.000 Mal in 2 Millionen Jahren die Bevölkerung ständig durch eine Katastrophe wieder quasi nach unten reduziert worden wäre. 40.000 Katastrophen müssen die da einrechnen. Ja, aber die hat es alle nicht gegeben und so sehen wir wieder auch eine sehr schöne Bestätigung der Bibel als Wort Gottes. Ja, jetzt haben wir noch 3 Minuten. Die Völkertafel ist also ganz wunderbar, weil sie eigentlich Gottes Dokument ist für die Weltmission. Im nächsten Kapitel, 1. Mose 12, kommt die Berufung Abrahams und Gott sagt, du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und da erkennen wir, die Erwählung Israels bedeutete nicht die Verwerfung der anderen Völker, sondern die Erwählung Israels bedeutete, aus diesem Volk soll der Retter der Welt kommen, zum Segen für alle anderen Völker. Natürlich hat Gott das zweite Zeitalter durch Gericht abgeschlossen, indem er ab der Sprachenverwirrung bei Babel, 1. Mose 11, erster Abschnitt, die Menschen ihre eigenen Wege gehen ließ. Und sie haben ihre eigenen Religionssysteme aufgebaut und sind in Unmoral und Unwissenheit versunken. Aber Gott hat sie nie vergessen. Und das nimmt ja Paulus so schön auf in Apostelgeschichte 14, wo er zu den Heiden spricht und auch auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17. Und er zeigt, dass Gott die Heiden nie vergessen hatte. Aber es muss eine Zeit vergehen, die Zeit der Unwissenheit und dann kam die Zeit der Weltmission. nachdem der Erlöser eben gekommen war. Sollte das Evangelium zu allen Völkern hinausgetragen werden. Und so haben wir in 1. Mose 10 ein ganz wichtiges Fundament, alttestamentlich verwurzelt, für die Weltmission. Dass Gott alle Völker liebt. Es ist nicht so, dass eben das Volk Israel alles ist und die anderen Völker nichts. Und darum steht auch in Johannes 3, Vers 16 nicht, also hat Gott Israel geliebt. Das stimmt auch. Aber das Evangelium sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und so gingen Japhetiten nach dem Turmbau, der in Kapitel 11 beschrieben wird, wanderten aus nach Europa und dann Hamiten wanderten aus nach Afrika und so weiter. So wurde schließlich das ganze Festland besiedelt. Nach Gottes Plan füllet die Erde. Das hat Gott zu Noah gesagt. Aber die Menschen wollten in ihrer Rebellion zusammenbleiben. Und darum Kapitel 11, Vers 1. Nach der Sintflut hat sich die Urgesellschaft vereinigt in der Ebene, da im heutigen Südirak, und sie wollten da zusammenbleiben. Babel wurde gegründet und dieser Turm wurde gebaut. Das war übrigens nicht ein Aussichtsturm, sondern das war ein religiöser Turm. Eine Zikkurat. Das ist ein Stufenturm, der soll darstellen einen künstlichen Tempelberg und obendrauf ein Allerheiligstes für einen Abgott. Also die Menschen sind kurz nach der Sintflut haben sie sich wieder von dem einen wahren Gott abgewendet und haben begonnen, die Naturgötter zu verehren. Und darum hat Gott eben eingegriffen. Er hat diese gottwidrige Einheit der Menschen, Globalisierung damals, hat er aufgesplittert durch die Sprachenverwirrung. Die Sprachenverwirrung war folgendes: Die Menschen sprachen eine Sprache. Es war offensichtlich ein Urhebräisch. Denn all die Namen der vorsintflutlichen Patriarchen in 1. Mose 5, die muss man vom Hebräischen hier erklären. Nicht vom Arabischen. Ich habe Jill Mack von dort her erklärt, aber das ist nur eine Ausnahme. Sonst passt das alles schön mit Hebräisch. Also eine semitische Sprache, und zwar speziell ein Urhebräisch. Und auch noch der Städtename Babel ist Hebräisch. Das heißt Verwirrung. Und so haben die also diese Sprache gehabt und Gott hat nun plötzlich den verschiedenen Sippen oder Stämmen hat er neue Sprachen eingegeben. Das ist das zweite Mal Sprachenreden in der Bibel. Das erste Mal bei Adam, der konnte ja nicht einfach, der hat ja nie sprechen gelernt, aber er konnte sprechen von Anfang an. Gott hat ihm das Programm gegeben mit einem vollständigen Sprachsystem. Und der hat nicht etwas gelabert, von dem er nicht wusste, was er sagt. Er hat genau gewusst, was er sagt, aber das war Sprachenreden. Das kann Gott, der Teufel kann das nicht. Darum findet man Schamanen, also Zauberer in den Stämmen, die reden in Zungen und sie wissen nicht, was sie sagen. Das kann der Teufel auch. Aber eine Sprache eingeben, die man nicht gelernt hat und trotzdem beherrschen, das ist Gottes Werk. Und so war das auch bei Babel. Die haben plötzlich begonnen, Sumerisch zu sprechen und andere Ägyptisch und so weiter. Und so hat Gott diese Einheit aufgesplittert, sodass die Völker sich voneinander trennten. Gott wollte also diese Aufsplitterung und damit auch die Bildung verschiedener Kulturen. Also Gott will die Vielfalt der Kulturen. Es ist natürlich etwas anderes, wenn die Kultur götzendienerisch wird. Und darum ist es auch wichtig, dass ein Missionar kommt, nicht um die Kultur zu zerstören. Aber wir müssen auch gegen unsere Kultur kulturkritisch sein. Wir können nicht sagen, ja, bei uns hört einfach jeder diese Musik und man läuft ein bisschen freakig herum und so weiter. Muss man auch kulturkritisch sein. Und da muss man sagen, und dann gibt es da Dinge in unserer Kultur, die sind absolut gut, die kann man so stehen lassen. Und so will Gott die Vielfalt der Kultur, aber dort, wo sie eben vom Bösen beeinflusst ist, dort müssen wir kulturkritisch sein. Ob das jetzt auf Papua-Neuguinea ist oder eben in Deutschland und in der Schweiz, das macht gar nichts. Ja, und das habe ich bereits erklärt, 1. Mose 10 spricht ja von Nimrod, das war der erste Gewaltherrscher. Das war der Anführer in Babel. Sein Name bedeutet, lasst uns rebellieren. Dieses sich auflehnen gegen Gott, das hat schon lange, lange in der Vergangenheit seine Wurzeln. Und dieser Nimrod war gemäß 1. Mose 10, Vers 9 ein gewaltiger Jäger. Das war sein Hobby. Wie später auch die Assyrer, die haben sich auch abbilden lassen, man hat großartige Abbildungen, die Assyrer, die auf Löwenjagd sind. Und das sehen wir durch die ganze Geschichte hindurch, wie Gewaltherrscher lieben, so ein Flair haben für Jagd. Zum Beispiel Ceausescu in Rumänien, das war ein großer Jäger. Und auch ein Diktator in jüngerer Zeit in Togo, hat man mir erzählt dort, als ich auf Besuch war, ihr Präsident, der liebt es zu jagen, der fliegt mit einem Helikopter und dann schießt er die Tiere da ab. Braucht nicht viel Mut, ja? Aber das Wunderbare ist dann der Kontrast zu sehen. David wird auserwählt später als der König nach Gottes Herzen. Und was war der von Beruf? Nicht Jäger, sondern Hirte. Das ist der Regent nach Gottes Herzen, der eben die Seinen, die Untergebenen pflegt. Und damit ist auch ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der einmal der Herrscher der Welt sein wird, nach Gottes Gedanken, am Ende der Zeit. Und er ist der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja, gut, jetzt sind wir 5 Minuten darüber. Aber so haben wir eine Übersicht über die ersten 11 Kapitel, die uns beantworten, woher kommen wir?